Da kommt doch überall nur noch mit diesen Kärtchen an. Ob das nun der CD-Verleih ist oder die Stadtbücherei. Wahrscheinlich gibt es bald noch beim Aldi eine Weichkäse- und Zahnpasta-Berechtigungskarte. Und natürlich alles mit Geheimzahl drauf. Nicht? Überall sind ja Geheimzahlen drauf. Nicht? Man ist ja schon den ganzen Kopf voll mit Geheimzahlen. Man sagt ja immer, der Mensch nutzt nur 10% seines Gehirns. Ja, das ist ja kein Wunder. Nicht? Wenn der Rest des Speichers mit Geheimzahlen voll ist, was soll man da machen? Ja, manchmal wundere ich mich ja schon, dass mich meine elektrische Zahnbürste morgens schon nach der vierstelligen Zugriffsberechtigung fragt. Aber Geheimzahlen drauf. Dann darf man die ja auf keinen Fall verwechseln, die Geheimzahlen. Nicht? Weil man die ja auch nicht aufschreiben darf. Und die Zettel, wo die draufstehen, muss man ja immer gleich aufessen. Wenn man die dann falsch eingibt, nicht? Das ist ja ganz schlimm. Nicht? Dann, wenn man die Geheimzahl dreimal falsch eingibt, erscheint der im Display so ein kleiner Revolver, da wird man erschossen. Aber sofort. Neulich ist mir das passiert. Das war so blöd. Neulich wollte ich die Zahlenkombination von meinem Tourneekoffer, der hatte so ein Zahlenschloss vorne drauf, wollte ich ändern auf die PIN-Nummer von meiner Eurocard. Hatte dann aber die Geheimzahl von meiner verlorenen Checkkarte mit der Malsen-Morgeheim-Nummer verwechselt, weil ich irgendwie gedacht habe, die wäre identisch mit der Fernabfrage-PIN. Das war aber der Safety-Code vom Handy, aber ist ja wurscht. Habe ich auf jeden Fall gedacht, guck da am Computer nach, da habe ich die nämlich doch alle notiert. Hat er in der Aufregung aber auch das Passwort vergessen und naja, die Nachbarn haben mich dann mit einer leeren Flasche Grappa in der Hand durch die Vorgärten irren sehen. Haben mich dann auch ins Bett gebracht und nach 2, 3 Tagen konnte ich wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Es war also halb so wild. Sicher, die Technik kostet dann auch schon mal Nerven, ja, aber es ist ja kein Grund, die Technik gleich völlig abzulehnen. Viele Leute sind überzogen kritisch, was die Technik angeht, gerade auch was die Folgen angeht, so für Natur und Umwelt, da wird so viel übertrieben. Na gut, in den letzten Jahrzehnten sind ein paar Millionen Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Aber positiv gesehen, seit meiner Kindheit sind auch Kiwis, Brokkoli und grüner Spargel dazugekommen. Und mit der Gentechnik wird das noch mehr, da bin ich mir ganz sicher. Im Moment arbeiten gerade Gentechnologen an einer Tomate mit Geschmack. Das muss was völlig Neuartiges sein. Wobei meine Hoffnung nicht allzu groß ist, ist, glaube ich, ein Holländer, der daran arbeitet. Aber ist egal. Aber auch gerade bei der Gentechnik, ich finde, die Leute sind überzogen kritisch, was die Gentechnik angeht. Was passiert bei der Gentechnik? Bei der Gentechnik wird die DNS verändert, ganz normal, wie bei jeder anderen Züchtung auch, nur sogar gezielt. Also DNS ist jetzt dieser Korkenzieher mit den Erbinformationen in der Zelle drauf. Und wenn da jetzt an einer ganz bestimmten Stelle ein ganz bestimmtes Gen ist, ja, dann kann das ja heißen, sagen wir mal, der Mann wird Klempner. So. Nur als Beispiel, ja. Und da greift jetzt der Gentechnologe ein. Nimmt hier was raus, setzt da wieder was ein, dann haben wir einen sogenannten transgenen Klempner. Der Mann ist dann zum Beispiel plötzlich Installateur. Und hat vielleicht sogar zusätzliche positive Eigenschaften, ist dann resistent gegen Borkenkäfer und Pilzbefall. Was kann man dagegen haben? Gut, da gehen jetzt die Umweltschützer hin und sagen, ja, Moment, was ist denn, wenn über die Gentechnik Fremdgene in die Natur gelangen, also auch in die Nahrungskette und dadurch wiederum in unseren Körper? Ich meine, gut, was ist dann? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich esse Nahrungsmittel, ich paare mich nicht mit Ihnen. Na, ich meine, ja, wenn ich einen Apfel esse, werfe ich doch nicht im Herbst die Blätter ab, ja? Also, es ist aber nein, ich finde, was mich stört an der Gentechnik, ist eigentlich was ganz anderes. Ich finde schlimm, dass die Menschen immer verschlungenere Wege beschreiten müssen, um die Welt zu perfektionieren und dabei völlig aus den Augen verlieren, dass das Paradies, auf das sie da hinarbeiten, dass es das ja gar nicht geben kann, diesen Endpunkt, weil das Paradies ja für jeden Menschen anders aussehen müsste. Da wird die Welt ja nach den Interessen Einzelner gestaltet. Das ist ja auch gerade das Gefährliche. Ich habe das mal neulich mit einem besprochen, der stand bei uns vor der Türe. Ja, der stand da so mit seinem orangen Kittel und dem Besen in der Hand, stand er da so. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, wie er sich das Paradies vorstellt. Und da hat der Mann was ganz Interessantes gesagt. Da hat der Mann gesagt, das Paradies ist der Ort, wo die Hunde bei der Straßenreinigung arbeiten und ich darf auf den Gehsteig kacken. Entspricht nicht unbedingt meiner Vorstellung, ist klar. Aber das ist ja das, was ich sage. Es gibt eben nicht das eine Paradies. Es kann überhaupt kein Paradies geben. Es kann keinen Ort geben, wo alles schön und vollkommen ist. Weil das Schöne und Vollkommene als solches ja überhaupt nur wahrnehmbar ist, weil es am Hässlichen und Unvollkommenen gemessen werden kann. Auch im Garten Eden muss es Schädlinge gegeben haben. Wovon hätten damals sonst die Vögel gelebt? Nicht? Das ist ja klar. Ich meine, ich habe ja auch einen kleinen Garten. Ich weiß, wie schwierig es ist, sich damit abzufinden. Nicht? Denn, versuche natürlich auch immer ohne Chemie und ohne Schädlinge, aber beides geht nicht. Verzichte ich also auf die Chemie, habe ich im Herbst wieder an jedem Apfel diese hässlichen, miesen, kleinen, gefräßigen, charakterlosen Würmer. Apfelwickler heißen die. Da muss ich mich auch zwingen, mir zu sagen, beruhige dich, die gehören zum ökologischen Gleichgewicht dazu. Gut, manchmal frage ich mich natürlich auch, wo ist da Gleichgewicht, wenn da überall Apfelwickler sind? So ein Apfelwickler kommt ja nicht kurz zu Besuch, frisst sein Blättchen, geht wieder nach Hause. Nein! Der bringt gleich jede Menge Freunde mit. Ja, und dann ist aber Party angesagt, ja. Hey, was soll ich denn da machen? Ja, oder Blattläuse. Früher habe ich die Blattläuse einzeln gewaltfrei vom Holunder geholt. Und dann im Schuhkarton in den Nachbargarten umgesiedelt. Ja, gemacht. Gut, ich probiere es ja immer noch ökologischer. Neulich habe ich mir so einen Brennnesselsud gemacht. Der stand in meinem Öko-Kalender drin. Das würde helfen, das wäre ökologische Euthanasie. Ja, das können Sie vergessen. Ja. Jedes Mal, wenn ich in den Garten kam, war das so ein meckerndes Geräusch. Ja. Das waren die Blattläuse, die mich ausgelacht. Und gestunken hat das Zeug, dass ich 3 Wochen lang nur mit Frischluftspray durch den Garten gehen konnte. Da beneide ich manchmal so einen durchschnittlichen deutschen Kleingärtner. Ne? Der schmeißt da einfach den Schädlingsvertilger drauf und ne? Den Unkrautvernichter noch zur Sicherheit oben drauf. Ne? Wir haben da in der Nähe so ein Kleingartengelände. Also das ist derart verseucht. Boah. Wenn das mal verkauft wird, boah, das Gelände da, da können Sie höchstens noch eine Tankstelle drauf bauen. Ja. Gegen einen deutschen Hobbygärtner herrscht aber höchst ökologischer Fundamentalismus. Und ich Idiot, ich halte da bei mir dieses Viereck sauber, nicht da, und dann bei jedem Regen wird der ganze Mist auch rübergespült, aber ich habe auch keine Lust mehr, mich darüber aufzuregen. Ist ja eh Quatsch, als wenn man da auf so einem Viereck gesund leben könnte. Über die Luft nehme ich 1 Liter Benzol am Tag zu mir, über die Nahrungskette Hormone und Schwermetalle, aber der Apfel, der muss aus biologischem Anbau sein. Ist doch Quatsch. Ist für mich die moderne Form des Ablasshandels. Selbstbetrug ist das.